Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend.
Unglaublicher Scheiß. Weltmeister mit einer Performance, die, glaube ich, sehr gut war. Ja, absolut. Absolut krank.
So klingt ein Weltmeister. Mats Grambusch, der Kapitän der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, kurz nach dem Sieg im Finale gegen Belgien. Der erste WM-Titel seit 2006. Mehr dazu gleich. Auch im Wintersport hat es heute diverse WM-Entscheidungen gegeben. In Oberhof beim Rodeln zum Beispiel. Auf einer Strecke, die besonders nachhaltig ist, was das Energiekonzept angeht. Auch dazu hören Sie am Ende der Sendung mehr. Und außerdem geht es in den kommenden 50 Minuten auch um eine mögliche Rückkehr von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus in den Weltsport. Das IOC hat dafür unter der Woche die Grundlage gelegt, eine Entscheidung, die der deutsche Handballpräsident Andreas Michelmann nachvollziehen kann. Das Halbfinale wäre ein großer Erfolg. Das hat Hockey-Bundestrainer André Henning vor 3 Wochen hier im Deutschlandfunk gesagt. Es würde aber auch keiner überrascht vom Stuhl fallen, wenn Deutschland Weltmeister werden würde. Und wenn heute jemand vom Stuhl gefallen ist, dann nur vor Freude, denn die Nationalmannschaft besiegt in einem spannenden Finale Belgien im Penaltyschießen. Martin Seidemann.
Fast ungläubig riss sich Torwart Jean Danneberg seinen Helm vom Kopf, nachdem er den entscheidenden Penalty gehalten hatte. Seine Mitspieler stürmten jubelnd auf ihn zu und begruben ihn unter sich, während rote Leuchtkugeln in den Himmel aufstiegen. Das Penalty-Schießen war der Schlusspunkt eines hochspannenden Finals, in dem Deutschland schon mit 0:2 gegen den Titelverteidiger aus Belgien zurückgelegen hatte. Mal wieder ein 0:2 Rückstand, wie schon in den beiden Runden zuvor. Und wieder startete das deutsche Team eine spektakuläre Aufholjagd, ging sogar mit 3:2 in Führung. 1,5 Minuten vor Schluss allerdings konnten die Belgier ausgleichen. Im Penalty-Schießen waren es dann die Deutschen, die ein bisschen mehr Glück hatten. Glück und ihren Torhüter Jean Danneberg. Deutschland ist Hockey-Weltmeister. Zum ersten Mal seit 2006.
Wie schon gegen England und Australien holen die Hockeymänner also wieder ein 0:2 auf und bleiben im Penaltyschießen nervenstark. Entsprechend groß auch der Jubel der Mannschaft im Hintergrund, als ich vor wenigen Minuten mit Sportdirektor Martin Schulze gesprochen habe, der mir erstmal geschildert hat, wie er die entscheidenden Momente erlebt hat.
Ja, es war insgesamt seit dem Viertelfinale eine ganz dramatische Woche und jetzt 3 Spiele auf diese Art und Weise zu gewinnen. Mich hat unfassbar gefreut, dass die Mannschaft sich belohnt hat am Ende für eine herausragende Leistung hier in der Zeit und den Weltmeistertitel gewinnen konnte.
Die Mannschaft hat zum 3. Mal in Folge einen 0:2 Rückstand aufgeholt, wie schon im Viertelfinale und Halbfinale. Woher kommt diese Comeback-Qualität?
Ja, zum einen war gegen England eine herausragende Leistung auch von unserem Trainer André Henning, der im richtigen Moment den Torwart rausgenommen hat, dadurch die Überzahl generiert hat und dadurch taktisch den Wechsel eingeleitet hat. Und von daher war das die Voraussetzung dafür, dass wir gewinnen konnten. Und danach kam die mentale Stärke von selber, ja.
Und man hört im Hintergrund, die mentale Stärke transformiert sich jetzt gerade in Jubelstimmung. Was war denn bei diesem Turnier anders als bei den vorherigen Turnieren, wo es dann ja in den entscheidenden Momenten vielleicht nicht ganz so geklappt hat?
Ja, wir sind mit einem komplett neuen Staff in dieses Turnier reingegangen. Das hat mein Vorgänger Christoph Menke noch eingeleitet. Das war alles hervorragend vorbereitet und das ist kein Zufall, sondern das ist ein Produkt harter Arbeit. Vom Mentaltrainer angefangen, über den ganzen Staff, über André Henning, der da sehr gute Besprechungen gemacht hat. Die Jungs immer richtig die Ansprache dafür gefunden hat im richtigen Moment. Und von daher, ja, einfach auch ein absolut verdienter Erfolg am Ende, denke ich.
Jetzt ist der letzte WM-Titel schon eine ganze Weile her. Es hat innerhalb des Verbandes in den vergangenen Jahren auch ein bisschen Unruhe gegeben. Auch Sie sind relativ frisch noch im Amt. Was bedeutet dieser WM-Titel jetzt für das deutsche Hockey?
Ja, ist natürlich eine Aufmerksamkeit, die uns medial jetzt entgegenkommt, die herausragend ist. Wir sind die Teamsportart, die jetzt wieder ganz oben steht, Weltmeister, die Nummer 1 ist. Und das ist wollen wir natürlich nutzen, um neue Partner zu finden, um uns weiterzuentwickeln. Ab heute sind wir die Gejagten und es gilt die Position Richtung Paris, Olympische Spiele zu verteidigen.
Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angerissen. Was bedeutet das jetzt auch eben bei der Suche nach zum Beispiel Sponsoren, aber auch bei der Nachwuchsarbeit, so einen Weltmeistertitel?
Ja, wir versprechen uns schon, Kinder in die Clubs zu bekommen jetzt. Es ist eine gewisse Euphorie, die die Mannschaft entfacht hat. Das sieht man am Medieninteresse und auch für die Sponsorensuche, Partnersuche. Also wenn ich auf der Suche wäre, würde ich mir diese Mannschaft aussuchen, weil sie ist einfach einmalig und man setzt auf eine Erfolgsgeschichte.
Der deutsche Hockey-Sportdirektor Martin Schulze nach dem gewonnenen Finale gegen Belgien. Die Feier wird jetzt wahrscheinlich länger dauern. Ein WM-Finale, das hätten die deutschen Handballer auch gerne erreicht. Das hat bei der WM in Polen und Schweden aber nicht geklappt, durch die Niederlage im Viertelfinale gegen Frankreich. Aber Deutschland hat sich im Duell gegen Norwegen heute den 5. Platz gesichert durch ein 28:24. Und ARD-Reporter Thorsten vom Wege zieht im Gespräch folgendes Fazit nach diesem Turnier.
Also das Fazit ist durchaus positiv. Die deutsche Mannschaft hat das selbstgesteckte Turnierziel, das war das Viertelfinale, erreicht und hat sich danach nicht hängen lassen und ist tatsächlich noch Fünfter geworden. Das heißt im Prinzip, das ist der beste Platz nach der Medaillenrunde. Und genau an dieser Stelle würde ich die Mannschaft auch einsortieren. Es reicht noch nicht für den ganz großen Wurf. Das muss man auch sagen, hat man gemerkt bei dieser Mannschaft. Aber es reicht schon zu einer ganzen Menge und diese Truppe hat Potenzial, das hat sie bewiesen in den Spielen gegen Norwegen, auch 40 Minuten gegen Frankreich. Und diese 40 Minuten sind vielleicht das große Manko im deutschen Spiel, weil sie in den meisten Spielen immer nur 40 Minuten Weltklasse gespielt hat und dann ab und zu eben auch mal 20 Minuten richtig schlecht. Da hat man gegen Katar und gegen Serbien in der Vorrunde schon richtige Führungen verdattelt und gegen Frankreich hat es dann eben nicht gereicht. Das war das entscheidende Spiel, hätten sie das gewonnen. Ja, dann wären sie jetzt irgendwo vielleicht sogar im Finale heute Abend, aber so weit wollen wir mal noch nicht schauen. Platz 5 ist absolut okay.
Gibt es eine Möglichkeit, diese 20 Minuten irgendwie aus dem deutschen Spiel rauszukriegen? Also was muss dafür passieren?
Da muss als erstes natürlich in diese Mannschaft noch ein bisschen mehr Cleverness und Routine rein. Das hat sie noch nicht gehabt. Da hat sie aber hier viel gelernt in diesen neuen Spielen, die es ja gab, in den paar Tagen. Und da spielt internationale Erfahrung eine Rolle und die Breite des Kaders. Es haben natürlich noch ein paar Jungs gefehlt. Die werden immer fehlen. Ich kenne keine WM, EM oder Olympiade, bei der die deutsche Mannschaft in der Lieblingsbesetzung aufgelaufen wäre. Aber Fakt ist, es gibt natürlich personelle Alternativen von hoher Qualität. Und wenn die dann auch dabei sind, wird es natürlich ein bisschen leichter. Eins hat Alfred Gislason aber geschafft. Der hat die Mannschaft tatsächlich zu einer Einheit geformt und der Abstand, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen dem sogenannten ersten Sturm, also den ersten sieben und denen, die danach kommen, der hat sich auch bei diesem Turnier verringert. Bestes Beispiel, Luka Witzke, der Leipziger, hat hier im Spiel um den 5. Platz jetzt Regie geführt, war extrem effizient, hat richtig gut geworfen. Also da ist tatsächlich Luft nach oben, ja, aber ich bin da sehr hoffnungsfroh, was kommende Turniere betrifft. Das nächste ist ja schon die EM im eigenen Land im kommenden Januar.
Es waren jetzt sehr viele Spiele bei dieser WM. Ist dieser Modus mit dann auch noch zwei Platzierungsspielen hinten dran, nachdem man ausgeschieden ist im Viertelfinale, noch so zeitgemäß?
Also an den zwei Platzierungsspielen würde ich nicht aufhängen, weil diese zwei Platzierungsspiele tatsächlich bei jeder zweiten Weltmeisterschaft wichtig sind, weil es darum geht, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Dazu gibt es Turniere, das ist nun mal so festgelegt vom IOC und da brauchst du eine entsprechende Vorplatzierung, um dich dort einsortieren zu können in diesen Turnieren. Aber insgesamt ist dieser, ja, mit Verlaub gesagt, 36 Mannschaften umfassende Koloss, der sich da WM-Endrunde nennt, natürlich irgendwo Unfug. Das gibt die Leistungsdichte im Welthandball einfach nicht her. Handball ist zunächst nochmal ein europäischer Sport, ja, man versucht das natürlich jetzt auf die ganze Welt zu tragen, auch richtig, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Da könntest du eine B- oder eine C-WM machen, da könntest du andere Modi finden, aber du musst hier nicht mit 36 Mannschaften im Turnier rumrennen, spielst dann eine Vorrunde mit 3 Spielen und bist dann bei den 24 Mannschaften angelangt, die es 2019 noch waren insgesamt in der Endrunde. Das führt natürlich zu einer Überbelastung für die großen Mannschaften und das führt natürlich dann auch zu dem Turnierverlauf, den wir hier erlebt haben.
Und dieses Turnier endet mit dem Endspiel heute Abend, Dänemark gegen Frankreich. Wer ist da der Favorit aus Ihrer Sicht?
Ich glaube Dänemark, weil die werden ein Heimspiel haben. Da werden ganz viele Leute aus Dänemark in dieses Fußballstadion, in diese Arena da in Stockholm pilgern und werden da sicherlich ihre dänische Mannschaft unterstützen. Aber Frankreich ist natürlich so abgezockt und mit allen Wassern gewaschen, hat man ja auch gesehen im Spiel gegen die Deutschen, die sind nicht chancenlos. Also es ist eine Partie auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Dänen. Würden die gewinnen, würden sie ein Novum schaffen, denn sie wären die erste Mannschaft, die dreimal hintereinander Weltmeister wird. Das hat noch keine geschafft. Auf der anderen Seite, Frankreich war der Vorgänger der Dänen auf dem WM-Thron. Diese beiden Mannschaften sind in diesem letzten Jahrzehnt das Maß der Dinge, machen die großen Championate unter sich aus und so gesehen ist es fast egal, wer Weltmeister wird.
ARD-Reporter Thorsten vom Wege mit dem Ausblick auf das Finale. Los geht es da um 20.30 Uhr. 22:22, so steht es seit heute zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic in Sachen Grand-Slam-Siege, denn Djokovic gewinnt das Finale der Tennis Australian Open glatt in 3 Sätzen. Matthias Kammann berichtet.
Der 35-Jährige gewann gegen den 11 Jahre jüngeren Stefanos Tsitsipas in nur 2 Stunden und 56 Minuten. In 3 Sätzen sicherte sich damit den 10. Australian Open-Titel und den 22. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. Aber die Partie war lange eher geprägt von Fehlern als von spektakulären Punkten. Vor allem Stefanos Tsitsipas merkte man zu Beginn an, dass ihn das Ballyhoo um das Finale, das eher einem Schwergewichtsboxkampf glich, hemmte. Djokovic, solche Matches gewöhnt, war auch nicht frei von Fehlern, hatte sich aber in den entscheidenden Momenten im Griff. Ungewohntes Bild nach dem verwandelten Matchball, Djokovic war in Tränen aufgelöst. In Grand-Slam-Titeln zieht der Serbe mit Rafael Nadal gleich. Durch den 93. Turniersieg seiner Karriere steht Djokovic zudem morgen wieder auf Rang 1 der Weltrangliste.
Informationen von Matthias Kammern. Und bei den Australian Open hat es gestern auch ein Novum gegeben. Zum ersten Mal eine Siegerin, die unter neutraler Flagge angetreten ist. Arina Sabalenka ist nämlich Belarusin und gegen Belarus und Russland gibt es ja seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor fast einem Jahr auch im Sport Sanktionen. Viele Verbände haben Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus komplett ausgeschlossen. Das IOC hat unter der Woche die Tür für eine Rückkehr aber wieder geöffnet. Jessica Sturmberg fasst zusammen.
Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, als das IOC unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine empfiehlt, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus sollten nicht zu internationalen Wettbewerben eingeladen werden. Eine Position, die das IOC jetzt verändert hat. In einem Statement heißt es, niemand sollte nur wegen seines Herkunftslandes von Wettbewerben ausgeschlossen werden. Auch Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus sollten teilnehmen dürfen. Ohne Flaggen, ohne Hymnen und nur dann, wenn sie den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützt haben.
Es geht um individuelle Athleten, neutrale Athleten ohne jeden Bezug zu irgendeiner Nationalität. Und das ist ein Erfordernis der Olympischen Charta, die jede Diskriminierung verbietet,
erklärt IOC-Präsident Thomas Bach im ZDF. Bach beruft sich dabei auch auf einen Bericht von 2 UN-Sonderberichterstatterinnen. Darin heißt es, man sei sehr besorgt über einen Ausschluss rein auf Grundlage der Nationalität. Dies könnte das Recht auf Nichtdiskriminierung verletzen, das auch in der Olympischen Charta festgeschrieben ist. Die Entscheidung, neutrale Athletinnen und Athleten zuzulassen, werde von einer großen Mehrheit der Verbände weltweit getragen, so Bach. Der Dachverband aller nationalen Olympischen Komitees unterstützt den Kurs des IOC. Auch bei den Asienspielen, die als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelten, dürfen neutrale Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus teilnehmen. Sollte dies auch für die Sommerspiele 2024 gelten, erwägt die Ukraine einen Boykott. Eine Entscheidung darüber könnte bereits kommende Woche fallen. Russland müsste den Terror stoppen, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Ansprache. Erst dann könne man über die Teilnahme Russlands sprechen. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist der Meinung, dass eine Rückkehr Russlands in den Weltsport aktuell der völlig falsche Weg sei. Der Sport sollte in seiner Verurteilung des brutalen Kriegs, den Putin gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führe, klar sein, so Faeser in der FAZ.
Es gibt also unterschiedliche Meinungen darüber, ob Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus an internationalen Wettbewerben teilnehmen sollten oder nicht. Und darüber habe ich mit Andreas Michelmann gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Handballbundes und gleichzeitig Sprecher aller deutschen Spitzensportverbände. Und ihn habe ich am Rande der WM in Stockholm gefragt, was hält er von einer Rückkehr?
Als erstes, ich grüße Sie ja hier aus Stockholm und hatte von daher natürlich auch keine Gelegenheit, groß mit den olympischen oder nicht-olympischen Verbänden Rücksprache zu halten. Von daher ist es jetzt meine persönliche Meinung, zu der ich aber auch stehe. Als erstes, dieser Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine von Belarusland unterstützt, bietet keinerlei Grund für Rechtfertigung, die jeder Krieg nicht zu rechtfertigen ist. Der nächste Punkt ist, wir selbst stellen ja immer wieder die Athleten in den Mittelpunkt und von daher halte ich diese Entscheidung des IOC für nachvollziehbar, zu sagen, nicht Russland, auch nicht Belarusland, weder mit Fahnen noch mit Hymnen oder sonst was, sind bei den Wettkämpfen erwünscht. Aber die Athleten können wir ja nicht automatisch für die Politik ihrer Staaten bestrafen. Das ist der zweite Punkt. Und wenn ich mich richtig entsinne, war der seinerzeitige Angriff der USA und ihrer sogenannten Koalition der Willigen auf den Irak mit 250.000 Toten auch völkerrechtswidrig und hat es keinerlei Sanktionen gegeben. Von daher halte ich Sanktionen für richtig, dann aber gegen alle und wenn, dann gegen Staaten und nicht gegen die Sportler.
Dann drösen wir das einmal auf. Bleiben wir mal bei den Sportlerinnen und Sportlern. Wir haben bei den Olympischen Spielen in China gesehen, dass Sportlerinnen und Sportler aus Russland deutlich als solche erkennbar waren, obwohl sie damals wegen der Dopingsanktionen auch schon unter neutraler Flagge angetreten sind. Warum sollte das 2024 anders sein?
Dann müssen diejenigen, die die Wettkämpfe veranstalten, das durchsetzen. Kann ja nicht so schwer sein. Und wer sich daran nicht hält, der ist natürlich auszuschließen.
Aber wir haben ja auch gesehen, dass es ja auch schon diese Strafen oder diese Sanktionen bei den Olympischen Spielen gab und da hat das IOC das so durchgehen lassen. Warum glauben Sie, wird das IOC das jetzt nicht wieder durchgehen lassen? Und
das weiß ich nicht. Fragen mit warum kann man eh schwer beantworten. Aber da müssen Sie das IOC fragen, warum Sie das durchgehen lassen oder diejenigen, die das veranstalten. Ich bin nur der Meinung, dass wir nicht die Athleten für die Staaten bestrafen sollten.
Aber russische Sportlerinnen und Sportler, die jetzt bei Olympia antreten, die werden ja dann vom russischen Olympischen Komitee nominiert, werden für gewöhnlich auch durch den russischen Staat finanziert. Es hat sogar ein russisches Staatsdoping-System gegeben. Wie kann man da dann sagen, das sind einfach neutrale Sportlerinnen?
Das russische Staatsdoping-System ist ja wieder was anderes. Dafür sind die Russen ja schon bei Olympia 2016 bestraft worden.
Ja, aber mein Punkt
ist... 2020, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Mein Punkt...
Und davon ist ja auszugehen, dass diejenigen, die da starten, nicht des Dopings überführt wurden. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema.
Mein Punkt ist, dass es ja unter diesen Umständen, die ich gerade geschildert habe, es schwierig ist zu sagen, das sind einfach neutrale Sportlerinnen und Sportler, die dann auf einmal komplett keinerlei Nationalität haben, wenn alle wissen, dass sie natürlich aus Russland kommen.
Ja, das ist schwierig. Das ist Ihre Meinung und ich habe dazu eine andere Meinung.
Also Sie sehen das Problem nicht?
Doch, ich sehe das Problem. Nur es muss doch auch möglich sein, eine Meinung zu haben. Und zwar dürfen unsere Meinungen sich doch auch durchaus unterscheiden.
Natürlich, aber ich verstehe nicht ganz, woher Sie die Ansicht von Thomas Bach ja dann auch unterstützen, dass man sagen kann, das sind keine russische und belarussischen Athleten.
Wenn ich es ernst nehme, dass es im Kern um die Athleten geht, muss ich die Athleten trennen von den Staaten und darf natürlich bei Olympischen Spielen oder bei Wettkämpfen nicht zulassen, dass diese dann mit staatlichen Symbolen, Fahnen, Hymnen und so weiter auftreten.
Okay.
Dann geht es im Kern wirklich nur um die Athleten.
Die Ukraine überlegt trotzdem, wenn das unter den jetzigen Bedingungen so umgesetzt wird, Olympia 2024 zu boykottieren. Wie klingt das für Sie? Die Ukraine ist nicht dabei, während Sportlerinnen...
Das ist aus Sicht der Ukraine ein nachvollziehbarer Schritt.
Und glauben Sie, dass das die olympische Bewegung nicht schädigt, wenn die Ukraine nicht dabei ist, aber dafür Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus Medaillen holen?
Da wissen Sie, die olympische Idee ist schon so oft beschädigt worden. Durch die Olympischen Spiele, wie sie 1936 durchgeführt wurden, durch den Boykott 1980, durch den Boykott 1984, teilweise durch die Boykotts 1988. Von daher befinden sich die Olympischen Spiele ohnehin in einer schwierigen Diskussion, was den Einfluss der Staaten anbelangt.
Ist das zu viel Einfluss der Staaten?
Ich finde schon.
Das sehen wir ja auch in Deutschland. Im Moment ist es so, wenn deutsche Sportlerinnen und Sportler an Wettkämpfen teilnehmen, an denen Athletinnen und Athleten aus Russland teilnehmen, dann gibt es vom Innenministerium keine Fördergelder. Und das sind teils erhebliche Summen. Was macht denn der deutsche Sport, wenn das Innenministerium bei seiner Haltung bleibt?
Das muss der deutsche Sport entscheiden.
Ja, ich frage ja Sie als Vertreter des deutschen Sports.
Ich kann auch nicht hören. Ich habe dir noch gesagt, ich bin hier in Stockholm und kann nur meine eigene Meinung sagen. Der deutsche Sport wird vertreten durch den Deutschen Olympischen Sportbund.
Dann drehst
du. Das ist schon die Diskussion, die wir offen führen müssen. Da haben Sie natürlich recht. Inwiefern der Sport oder inwiefern der Staat sich in die Autonomie des Sports einmischt oder inwiefern das vielleicht ein Wunschtraum war.
Ein Wunschtraum, dass man über Sanktionen Russland im Sport bestrafen kann?
Nein. Naja, das meine ich nicht damit, sondern inwiefern sozusagen die Autonomie des Sports eine gute Idee ist, aber am Ende auch schwer zu leben ist.
Ich möchte aber dann einmal nochmal Sie als Handballpräsidenten fragen. Wenn Sie jetzt die Wahl haben oder wenn jetzt Russland bei der nächsten Weltmeisterschaft zugelassen werden würde oder bei der nächsten Europameisterschaft.
Es wird nicht Russland zugelassen, sondern es werden Athleten zugelassen, die sozusagen nicht Russland repräsentieren, sondern die als Athleten dastehen.
Okay, aber...
Wo ich es jetzt verstanden habe.
Ja, aber nehmen wir mal an, das wäre der Fall und das Innenministerium würde sagen, dann kriegen Sie als Deutscher Handballbund kein Geld. Würden Sie dann trotzdem antreten oder wäre das dann auch rein finanziell einfach nicht möglich?
Also ich glaube nicht, dass das Innenministerium sich auf diese Art, auf diese erpresserische Art äußern wird.
Aber die Regeln bestehen ja im Moment und der Deutsche Schachbund ist genau in dieser Situation, dass die Spieler im Moment auf eigene Kosten hinreisen, weil sie gegen russische und belarussische Schachspielerinnen und Schachspieler.
Dann ist das eine Diskussion, die wir führen müssen. Die müssen wir aber innerhalb des Verbandes dann mit dem Innenministerium führen. Das kann ich nicht Kraft meiner Wassersuppe entscheiden, weil der Deutsche Handballbund ist ja kein Kaiserreich.
Das dänische Olympische Komitee hat sich klar für einen Ausschluss positioniert. Auch die unabhängige Athletenvertretung wie Athleten Deutschland oder auch der Präsident des Deutschen Behindertensportbunds Friedhelm Julius Beucher. Wie geht man mit denen?
Das dürfen die alle machen. Bei den Athleten bin ich ein bisschen erstaunt.
Warum sind Sie erstaunt?
Weil wenn Sie das ernst nehmen würden, dass im Kern die Athleten stehen, dann müssten die auch in dem Punkt die Position der Athleten vertreten. Aber es ist deren Sache.
Aber die Athletenvertretung Athleten Deutschland bemängelt ja auch, dass überhaupt keine Diskussion darüber stattgefunden hat, wie denn jetzt Sanktionskriterien aussehen, wo rote Linien im Sport sind, wie im Sport Verantwortung gelebt wird, sondern wenn ich die Stellungnahme richtig interpretiere, hat Athleten Deutschland das Gefühl, jetzt haben wir ein Jahr gewartet und jetzt wird wieder stückchenweise die Tür für Russland aufgemacht, ohne dass es eben mal wirklich eine Diskussion darüber gegeben hat, über die Punkte, über die wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben. Stimmt das? Ist es nicht so, dass der internationale Sport erstmal sich vielleicht auch wegen des Krieges, Sie haben den Irakkrieg angesprochen, vielleicht jetzt mal grundsätzlich hinsetzen muss und sich fragen muss, wie gehen wir denn damit um, wenn Länder, andere Länder in solche kriegerischen Handlungen verwickeln?
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Da hilft uns jetzt zwar die vergossene Milch nicht mehr, aber das ist tatsächlich die Zeit, um mal grundsätzlich zu diskutieren. Da bin ich 100% an der Seite der Athleten Deutschlands, darüber zu diskutieren, unter welchen Kriterien oder wann Länder auszuschließen sind und vor allen Dingen, welche Konsequenzen das für die jeweiligen Athleten auch hat.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Diskussion vom IOC gewünscht ist?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja sozusagen von der Meldung dort genauso überrascht worden wie Sie. Von daher kann ich den Prozess nicht beurteilen. Ich habe nur das Gefühl, und das habe ich zumindest gelesen, dass auch die Mehrzahl der nationalen Olympischen Komitees sich für eine Rückkehr von Russland und Belarusland ausgesprochen hat. Das habe ich heute Morgen nur gelesen.
Ja, aber ist das nicht auch bezeichnend, dass Sie dann zum Beispiel als Verbandsvertreter aus Deutschland, aber ja offenbar in diesen Prozess nicht einbenommen wurden? Ist das dann nicht auch bezeichnend, dass die Diskussion offenbar in einem relativ verengten Raum stattgefunden hat?
Ja, das ist schade, aber das findet ja andersrum auch nicht statt. Also sozusagen der Boykott ist ja auch nicht diskutiert worden.
Sagt der Präsident des Deutschen Handballbundes Andreas Michelmann hier im Deutschlandfunk. Zwei Teams haben in dieser englischen Woche in der Fußball-Bundesliga die volle Punkteausbeute geholt, nämlich 9. Das eine Team ist Union Berlin und das andere Borussia Dortmund. Denn der BVB gewinnt nach den Siegen gegen Augsburg und Mainz auch heute gegen Leverkusen, diesmal mit 2:0. Jens Wallbrot.
Am Ende war es Konzentration und Effizienz, die ausschlaggebend waren für Borussia Dortmund beim 2:0-Sieg des BVB in Leverkusen. Karim Adeyemi brachte Dortmund in der 33. Minute in Führung. Bis dahin war die Partie sehr, sehr offen und auch Bayer Leverkusen hätte vorher durch gute Chancen von Moussa Diaby in Führung gehen können. Doch in der 16. Minute vereitelte Gregor Kobel eine Riesengelegenheit für den französischen Angreifer von Bayer Leverkusen und hielt den BVB im Spiel. Adeyemi in der 33. nutzte einen tollen Angriff nach Vorarbeit von Wolf und Bellingham aus etwa 11 Metern Torentfernung zentral positioniert. Und Leverkusens Abwehrspieler Tapsoba war es in der 53. Minute als Unglücksrabe, der den Ball über die eigene Torlinie drückte nach einer ebenfalls schön herausgespielten Vorarbeit von Bellingham und Wolf. Dortmund schlägt Leverkusen 2:0 und meldet sich zurück im Rennen um die deutsche Meisterschaft.
0:3 und 1:6. Mit diesen Ergebnissen ist Schalke 04 aus der Winterpause gestartet. Heute gegen den ersten FC Köln haben die Schalker aber gezeigt, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben. Jan Wochner über das 0:0.
Von wegen Befreiungsschlag. Wieder war es nichts mit einem Sieg für den tabellenletzten Schalke. Dabei war die Leistung gegen den 1. FC Köln klar verbessert. Nur vor dem Tor des Gegners gab es zu selten zwingende Aktionen der Königsblauen, bei denen nach langer Zeit wieder mal Ralf Fährmann das Tor hüten durfte. Schalkes Keeper war mit dem einen Punkt aber nicht zufrieden.
Wir haben unser Herz auf den Platz gelassen, aber natürlich hätten wir gerne gewonnen. Und wir müssen so schnell wie möglich auch einen Dreier holen, weil viel Zeit haben wir nicht mehr.
Die Gäste aus Köln spielten auf Schalke längst nicht so begeisternd wie bei der 7:1-Gala gegen Bremen oder wie beim Punktgewinn in München. In der vor allem kampfbetonten Partie kam der FC nur selten offensiv gefährlich auf. Die beste Chance des Spiels aber hatte Köln. Abwehrmann Timo Hübers traf kurz nach der Pause per Kopf die Latte.
Wir haben jetzt zwei Superspiele hingelegt. Da hat jeder erwartet, dass wir hier irgendwie mal locker durchmarschieren und auch drei Punkte mitnehmen. Aber so ganz einfach ist es dann eben nicht. Ich denke, das Resultat geht auch am Ende in Ordnung.
Der eine Punkt hilft Köln mehr als Schalke. Während sich die Rheinländer im Tabellenmittelfeld stabilisieren, hängt Schalke weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz fest.
Und zwar mit 4 Punkten Rückstand auf den vorletzten Hertha BSC. Die Berliner haben wegen der sportlichen Krise gestern Sportdirektor Friedi Bobic freigestellt und heute bereits die Nachfolge präsentiert.
Der Medienraum von Hertha BSC war voll wie seit langem nicht. Präsentiert wurde den Journalisten von Präsident Kai Bernstein der Berliner Weg. Zu oft habe Hertha in den letzten Jahren den großen, den externen Weg gewählt und sich dabei finanziell übernommen. Nun habe man sich für die mutige Lösung entschieden. Benjamin Weber, Anfang 40, war Leiter der Hertha Nachwuchsakademie. Im Profigeschäft war er bislang nicht tätig. Nun soll Weber helfen, mit Hertha die Klasse zu halten. An seiner Seite der frühere Berliner Profi und Co-Trainer Andreas Zecke Neundorf. Zecke, bekannt für seine Berliner Schnauze, solle eng mit den Spielern zusammenarbeiten. Beide würden brennen, so Präsident Bernstein. Friedi Bobic habe seine Entlassung ruhig und gefasst aufgenommen. Konkret entstanden sei der Gedanke der strategischen Neuausrichtung bei Hertha BSC im Laufe der letzten Tage. Hertha war mit 3 Niederlagen aus den ersten 3 Spielen ins neue Jahr gestartet. Anders als Friedi Bobic genieße Trainer Sandro Schwarz weiterhin die 100%ige Rückendeckung.
Und das war der Kollege Dennis Wiese. Ja, so kann es gehen. Vor wenigen Wochen ist Bobic auch noch als Kandidat für die Nachfolge von Oliver Bierhoff beim DFB gehandelt worden. Da ist jetzt ja Rudi Völler neuer Sportdirektor. Und der DFB selbst kommt auch nicht zur Ruhe, vor allem wegen diverser Steuerverfahren. 46 Millionen Euro Rücklagen hat der Verband inzwischen zurückgestellt für den Fall, dass die Verfahren zu Ungunsten des DFB ausgehen. Und jetzt ist ein neues Problem dazugekommen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen ehemalige DFB-Funktionäre, weil der Verband keine Sozialabgaben für seine Top-Funktionäre bezahlt hat, obwohl das womöglich nötig gewesen ist. Darüber habe ich mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie bedrohlich dieses neue Verfahren für den DFB ist.
Das erscheint aus mehreren Perspektiven als bedrohlich. Einmal, weil das immerhin ein Strafverfahren ist, das jetzt neben dem eigentlichen Verfahren beim Sozialgericht parallel herläuft. Und zum anderen, weil der bisherige Umgang des DFB mit dem neuen Problemfall nicht erkennen lässt, dass er die potenzielle Tragweite erkannt, beziehungsweise dass die Fachleute, vielleicht auch die DFB-Führung, umfassend auf die mögliche Problematik hingewiesen haben. Denn Tatsache ist, dass der DFB zumindest nach außen hin immer noch so tut, als läge da ein unerhörter Fehler der Staatsanwaltschaft vor, die sich einfach nicht an geltendes Recht halte, indem sie schon jetzt einen Nachforderungsprozess für Sozialabgaben eingeleitet habe, über deren Rechtmäßigkeit noch gar nicht entschieden ist. Richtig ist zwar, dass es bis zum finalen Entscheid der Sozialgerichte keine Forderungen an den DFB gibt, aber das ist gar nicht die Zielrichtung der Strafbehörde. Die geht vielmehr einem möglichen Betrugsverdacht nach, zumindest aber der Frage, ob in dem bisherigen Sozialverfahren zwischen DFB und Rentenversicherung, das übrigens schon seit Jahren läuft, falsche oder inkorrekte Angaben gemacht worden sind. Deshalb beruft die Staatsanwaltschaft auch keineswegs auf etwaige bestehende Forderungen. Sie begründet ihren Verdacht vielmehr mit einer schlüssigen Argumentation der Rentenversicherung, mit der diese das Begehren des DFB abgelehnt hatte, Sozialabgaben für seine Funktionäre zu zahlen. Und dabei spielt es eher keine Rolle, wie das Verfahren am Ende beim Sozialgericht ausgeht. Umgekehrt ist es aber so, dass jetzt erstmal eine Strafvermittlung dieses Sozialverfahren begleiten wird. Und der DFB hat bei diesem Versuch, die Abgabepflicht abzuwehren, ja immerhin schon dafür gesorgt, dass diese Begleitung stattfindet. Ob also nun ein Ermittlungsverfahren im Begleitsitz das Schlussurteil der Sozialgerichte zugunsten des Verbandes begünstigen wird, also das darf eher bezweifelt werden. Und das, letzter Satz, könnte auch Auswirkungen auf die Regelung der Ehrenamtlichkeit im Sport grundsätzlich haben. Denn es geht hier letztlich nicht um die Höhe der Entschädigung, sondern um die Einordnung der Tätigkeit.
Jetzt hat es aber in der Vergangenheit ja immer wieder Ermittlungen gegen einzelne DFB-Funktionäre gegeben. Die Verfahren im Sommermärchenprozess sind wegen Verjährung eingestellt worden. Und auch die Steuerverfahren gegen Ex-Präsident Reinhard Grindel und Ex-Generalsekretär Friedrich Curtius sind gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Diesmal vermittelt der DFB ja auch den Eindruck, dass das alles gut gehen wird. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
Also erstens, gegen die Einstellung des Sommermärchenverfahrens läuft noch ein Einspruch, über den erst zu befinden ist. Und was aber die Steueraffäre angeht, in der die Staatsanwaltschaft ja schon Anklage erhoben hat, so ist eines ziemlich auffällig. Schon vor 2 Jahren haben damalige Funktionäre des DFB berichtet, dass intern auf hoher Ebene mitgeteilt worden sei, diese Steueraffäre sei so gut wie eingestellt, da sei die Verfügung fast schon mit der Post unterwegs. Und jetzt, wie zu sehen, ist der Sachverhalt nicht eingestellt, sondern er hat Anklagereife erlangt. Woher der Optimismus kommt, immer noch zu behaupten, dass das alles schon gut gehen werde, erschließt sich vor dem Hintergrund eher nicht. Als Beleg für die tolle Prognose wird im DFB ja genau der Umstand gerne herangezogen, dass das Steuerverfahren in Bezug auf die genannten Funktionäre tatsächlich gegen Geldauflage eingestellt wurde. Das ist richtig, aber um eine Einstellung gegen Zahlauflage zu verfügen, braucht es eben ein Mindestmaß an Substanz für die Vorwürfe. Und das wird natürlich auch juristisch geprüft. Und es ist hier bejaht worden. Das bedeutet also, dass das Gericht, das über die Anklage jetzt zu entscheiden hat, neben der eigenen Prüfung auch die Hürde zu nehmen hat, dass schon ein Richter hier gewisse Klagesubstanz erkannt hat.
Vor einem Jahr hat Bernd Neuendorf gesagt, dass er als DFB-Präsident einen Kulturwandel anstrebe. Ist das unter diesen Umständen möglich?
Nein, das ist nicht möglich. Wenn ich das so versuche, wie es unter Neuendorf bisher zu besichtigen war, dass man die trübe Vergangenheit einfach abzuschneiden versucht von der Gegenwart und sagt, naja, jetzt fange ich an, jetzt geht's alles wieder bei Null los und um die Vergangenheit sollen sich mal ruhig diejenigen kümmern, die das früher schon getan haben. Das funktioniert nicht. Bernd Neuendorf hat insofern in knapp einem Jahr Amtszeit ja erst eigentlich nur gezeigt, dass er ziemlich überfordert ist. Man schreibt rote Zahlen. Und immerhin muss der DFB allmählich die Frage aufwerfen, auch angesichts der Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, ob und wie seine finanzielle Zukunft in den nächsten Jahren gesichert ist. In Neuendorfs Wirken ist bisher also kein Matchplan zu sehen, wie es im Fußball so schön heißt. Und wir müssen auch sehen, dass er, ein ehemaliger SPD-Berufspolitiker, sich schon auf ureigenem Terrain eine Niederlage zugezogen hat. Das war das peinliche Gezerre um die Kapitänsbinde bei der WM in Katar. Das hat nicht nur in Fußball und Gesellschaft einen weiteren Spalt getrieben, es hat auch seinen gar nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, dass die Nationalmannschaft eine so klägliche Gesamtvorstellung abgeliefert hat. Also es hängt alles mit allem zusammen. Es gibt keine Gegenwart ohne Vergangenheit.
Am Ende noch eine philosophische Einschätzung von Sportjournalist Thomas Kistner zur Lage des DFB. Ein kurzer Blick in die zweite Liga. Da steht der HSV nach einem 4:2-Sieg gegen Braunschweig wieder auf Platz 2. St. Pauli gewinnt 1:0 gegen Nürnberg und Sandhausen springt von den Abstiegsplätzen auf Platz 12 durch einen 2:1-Sieg in Bielefeld. Eine Heimweltmeisterschaft ist für alle Sportlerinnen und Sportler etwas Besonderes und noch besser wird sie natürlich, wenn man dann auch noch viele Medaillen holt, so wie die deutschen Rodlerinnen und Rodler. Auch am letzten Tag der WM in Oberhof gab es nochmal Gold, berichtet Philipp Hofmeister.
Die deutschen Rodelfestspiele von Oberhof bekamen ihren würdigen goldenen Anstrich zum Abschluss. In einem hochspannenden Rennen holte die Teamstaffel den allerletzten WM-Titel der Tage im Thüringer Wald. Das Quartett mit Anna Bereiter aus Berchtesgaden, dem Friedrich Rodauer, Max Langenhahn und dem Thüringer Doppelsitzer Toni Eggert, Sascha Beneken schlug Österreich auf den allerletzten Metern um 200 Sekunden. Die Folge? Eine einzige schwarz-rot-goldene Party im Auslauf des Eiskanals, beobachtet vom überglücklichen Bundestrainer Norbert Loch.
Das ist sensationell. Heute hier mit der Teamstaffel. Das rundet die gesamte Geschichte ab. Die Mannschaft war geschlossen, so stark in allen Mannschaftsteilen. Ja, und so werden wir weitermachen.
Damit holten die deutschen Rodler bei ihrem WM-Heimspiel in Oberhof bei bester Stimmung entlang der Bahn 8 von 9 möglichen Titeln. Eine unglaubliche, eine fast schon beängstigend dominante Bilanz. Lediglich im Einsitzer der Männer triumphierte am Schlusstag mit Jonas Müller, ein Österreicher. Max Langenhahn holte hinter ihm Silber. Felix Loch raste als Vierter knapp am Podium vorbei.
Eine sportlich sehr erfolgreiche WM also in Oberhof. Und damit das nicht die letzte WM im Thüringer Wald ist, haben Bund und Land mehr als 80 Millionen Euro in die Anlage investiert. Und zwar auch so, dass die Events vor Ort möglichst nachhaltig stattfinden können. Kernpunkt: eine klimaneutrale Energieversorgung. Wie das funktioniert, hat sich Wolf-Sören Treusch vor Ort angeguckt.
Unterhalb der Zielkurve der Eisarena in Oberhof steht ein unscheinbares Gebäude.
Es ist laut hier.
Darin befindet sich die Kälteerzeugungsanlage der Rennrodelbahn. Die Anlage produziert aber nicht nur die Kälte, um das Kunsteis zu erzeugen. Es entsteht auch Abwärme. Diese Abwärme wird in Rohre geleitet, die unter der Decke verlaufen. Darin befinden sich Wärmetauscher. Und über diese Wärmetauscher wird die Energie dann in ein Leitungsnetz eingespeist. Eine neue und innovative Art, die Abwärme zu nutzen, erklärt Hartmut Schubert, Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium. Seit bald 10 Jahren leitet er für die Landesregierung den Umbau der Sportstätten in Oberhof.
Bisher war es so, dass die Abwärme, die natürlich bei der Kälteproduktion entsteht, in die Luft geblasen wurde. Das sind erhebliche Mengen und die fangen wir jetzt auf, speisen die in die sogenannte Kaltnetztrasse ein, die dann die Sportanlagen hier vor Ort dann am Ende mit Wärme versorgen kann. Über Wärmepumpen wird dann die Temperatur dann noch von 20 Grad auf die gebrauchte Temperatur von 40 oder 35 Grad hochgehoben.
Die Kaltnetztrasse ist das Herzstück des nachhaltigen Energiekonzepts. Ein 3,5 Kilometer langes, neu gebautes Leitungssystem, aus dem heraus alle Wintersportstätten in Oberhof beheizt werden. Weltweit einzigartig, sagt Hartmut Schubert.
Also so eine Kaltnetztrasse gibt es nirgendwo. Vor allen Dingen mal sagen, diese Konzentration an Sportanlagen hier an einer Stelle. Wir haben ja hier das Biathlonstadion, die Skihalle. Wir haben hier die Rennschlittenbahn und das ist ein Riesenareal mit ganz vielen Gebäuden auch für Nachwuchssportler und unsere Verwaltung, was man alles so für den Betrieb der Sportanlagen braucht. Also die werden erstmal in erster Linie damit beheizt, aber wir sind auch in der Endverhandlung mit der Bundeswehr. Da gibt es eine Sportfördergruppe hier, die möchte gerne von uns die Wärme dann abnehmen. Mit Hotelstandorten sind wir auch relativ weit. Es sind noch Möglichkeiten in Größenordnung da.
Auf lange Sicht soll das Kaltnetz mit dem Fernwärmenetz der Stadt kombiniert werden. Weitere Abnehmer sollen hinzukommen. Das Sportgymnasium, eine Dreifelder-Sporthalle, Grundschule und Kita.
Der Ansatz der kalten Nahwärme, der hier verfolgt wird, den halte ich für sehr interessant und zukunftsfähig.
Meint Dietmar Schüver, Energieingenieur am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Es sei gut, sagt er, die Abwärme in einem Kaltnetz mit 20 Grad Vorlauftemperatur zu sammeln, zu speichern und sie dann den dezentralen Wärmepumpen in den jeweiligen Sportstätten als Primärenergie zuzuführen.
Dadurch, dass man das mit sogenannter kalter Wärme macht, also kalter Nahwärme, sind eben die Leitungsverluste sehr gering. Das heißt, man kann da mit wenig Aufwand, mit wenig Dämmung für die Rohre und mit wenig Energieverlusten auch einen Transport über eine gewisse Distanz dann machen, ohne große Verluste zu haben.
5,7 Millionen Euro haben der Bund und das Land Thüringen allein in den Bau der Kaltnetztrasse investiert. Parallel dazu wurden energetische Prozesse rund um die Wintersportstätten optimiert, um beispielsweise den eigenerzeugten Ökostrom von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken besser zu verteilen. Das sei nicht nur nachhaltig, sondern spart auch Geld, sagt Oberhofbeauftragter Hartmut Schubert.
Man kann sagen, dass es ein Plusgeschäft ist, weil natürlich unsere Betriebskosten da massiv sinken, weil bisher heizt man überall mit Strom oder Gas. Und das gerade jetzt bei der Energiekrise ist es natürlich nochmal doppelt neben den Umweltaspekten auch für uns betriebswirtschaftlich ein wichtiges Thema.
Oberhof gilt als Vorzeigeprojekt. Dafür, wie der Wintersport nachhaltiger werden kann, wie er weniger Energie verbraucht, wie er auch in Zukunft überleben kann. Dietmar Schüver vom Wuppertal-Institut Klima, Umwelt, Energie meint, da geht noch mehr. Windkraft spiele im Energiekonzept von Oberhof zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Und ein weiterer wichtiger Aspekt werde vernachlässigt.
Häufig ist es tatsächlich so, dass die An- und Abreise zu den Wintersportorten oder zu anderen Aktivitäten einen deutlich größeren Fußabdruck haben als jetzt die Sportaktivität selber, wenn man das jetzt auf die einzelnen Skifahrerinnen, Skifahrer runterbricht oder Bobfahrer, was auch immer. Da wäre es wichtig, auch eben Alternativen zum Individualverkehr hier zu entwickeln oder zu reaktivieren. Meines Wissens gibt es hier beispielsweise einen Bahnhof in Oberhof, der 2017 sogar stillgelegt wurde. Und das ist natürlich eigentlich das komplett verkehrte Signal.
Also selbst in Oberhof gibt es noch Potenzial, aber immerhin die Energieversorgung ist ziemlich vorbildlich. Und das ist in Zeiten der Klimakrise natürlich auch wichtig. Auch die deutschen Bob-Teams wollen nachhaltiger arbeiten und im kommenden Winter erst im November mit dem Training in der Eisrinne beginnen, statt wie bisher im September. Das könnte dazu führen, dass die Bobs dann bei den ersten Weltcups im kommenden Winter einen Nachteil haben könnten. Bei der WM heute in St. Moritz hat es aber auf jeden Fall nochmal Gold gegeben. Sven Herold.
Johannes Lochner bejubelt seinen ersten Weltmeistertitel im Zweierbob. Zusammen mit Anschieber Georg Fleischhauer gewinnt er in St. Moritz und beendet die 10-jährige Siegesserie von Francesco Friedrich. Der Titelverteidiger in der Schweiz auf dem zweiten Rang, nach einer Muskelverletzung immer noch nicht bei 100%. Und dann reicht es eben auch für einen Francesco Friedrich nicht zum Sieg. Der Schlitten von Christoph Hafer landet auf dem vierten Rang. Doppelsieg also bei den Männern und im Monobob der Frauen gehen Gold und Bronze nach Deutschland. Den Titel schnappt sich Laura Nolte. Nach 3 Läufen klar vorn bringt sie den Vorsprung im finalen Durchgang souverän ins Ziel. Kelly Humphries, die Olympiasiegerin aus den USA, geschlagen. Dahinter auf Rang 3 Lisa Buckwitz. Auch für sie die Medaille ein großer Erfolg. Die Skeletonis sorgen für die erste deutsche Goldmedaille dieses WM-Tages. Im Teamwettbewerb fahren Susanne Kreher und Christopher Grothea zum Sieg. In diesem noch jungen Format fahren jeweils eine Frau und ein Mann aus einer Nation durch die Eisrinne. Silber und Bronze gehen an die Teams aus Großbritannien. Die zweite deutsche Skeletonmannschaft wird 7.
Und die deutschen Athletinnen und Athleten waren nicht nur beim Bob, Skeleton und Rodeln erfolgreich, sondern auch bei der Paraski-Nordisch-WM in Östersund. In den vergangenen Tagen hat es da diverse Medaillen im Biathlon und Langlauf gegeben. Heute Gold und Bronze in den Langlauf-Mixstaffeln. Und damit auch die 4. Goldmedaille von Lynn Kassmeier, die erst 16 Jahre alt ist. Und Medaillen hat auch Johanna Rechtenwald geholt, 2-mal Bronze und Silber beim Langlauf und Biathlon in der Kategorie der Sehbehinderten. Und sie hat mir vor der Sendung erzählt, wie ihre Bilanz nach dieser WM aussieht.
Ja, also ich bin sehr, sehr glücklich. Es lief tatsächlich besser, als ich mir vorgestellt habe, dass ich dann auch noch eine Silbermedaille im Biathlon einzel und sehr überraschend eine Bronzemedaille im Langlauf-Sprint gewinne, hätte ich vorher so nicht gedacht. Ich wusste, dass ich eine gute Form habe, aber dass es jetzt auch alles so aufging, ja, damit kann ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein.
Insgesamt ja auch eine sehr gute Ausbeute für das deutsche Team. Was macht das deutsche Team so stark?
Ja, ich glaube, wir haben einfach insgesamt ein sehr gutes Teamklima und können uns da gegenseitig gut pushen, haben zu Hause eine gute Trainingsgruppe in Freiburg. Und ja, wenn da irgendwie das ganze Team funktioniert, da spreche ich auch die Trainer, das Technikerteam, PhysiotherapeutInnen, ja, dann wirkt es sich natürlich auch sehr positiv auf Wettkämpfe und die Erfolge aus.
Es werden sich vielleicht einige Menschen gefragt haben, als ich gesagt habe, in der Kategorie der Sehbehinderten, wie geht das eigentlich? Ski laufen und schießen, ohne etwas zu sehen? Fangen wir mal beim Schießen, beim Biathlon an. Da schießen Sie ja praktisch mit dem Ohr. Können Sie das einmal erklären, wie das da funktioniert am Schießstand?
Genau, also bei uns ist das ein akustisches Lasersystem beim Schießen. Das heißt, dass wir einen Kopfhörer aufhaben und nach Gehör zielen. Und wir hören über den Kopfhörer ein Ton, der sich in Höhe und Frequenz verändert. Also wenn man weit vom Ziel entfernt ist, dann ist das nur so ein dumpfes Trocken. Und umso näher man in Richtung des Zentrums kommt, verändert sich der Ton. Also wird der Ton höher und durchgehender. Und ja, unser Ziel ist es eben, den höchsten Ton zu finden. Das ist dann der Moment, wo wir abdrücken müssen.
Wie schwer war das für Sie, das zu lernen?
Ich glaube, dass ich da von Anfang an recht talentiert war, für die Töne zu unterscheiden. Aber es ist natürlich schon im Wettkampf mit Belastung, ja, da einfach dann diese Sicherheit zu haben und die Ruhe erfordert Übung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt viel schwieriger ist, als sehend zu schießen oder leichter. Das ist vermutlich einfach ein ganz anderer Sport in dem Sinn.
Und beim Laufen haben Sie einen Guide, Lutz Klausmann, der läuft vorweg. Wie läuft da die Kommunikation ab?
Genau, also der Guide, der läuft voraus. In meinem Fall hat er auch ein Mikrofon mit einem Lautsprecher, dass ich ihn besser verstehe. Und dann kommt im Wettkampf eben ein ständiges Hauptsignal, dass ich ihn höre. Also ich nach dem Wettkampf wenig über den Hörlinsen, sondern versuche mich schon mehr über mehr die Akustik an ihn zu orientieren. Und dann sagt er mir, dass eigentlich alles, was auf der Strecke passiert, also das Streckenprofil, die Kurven, wenn es in Anstiege reingeht, wenn es in Abfahrten geht. Und in Abfahrten ist es nochmal speziell, da gibt der Guide den Stock nach hinten und dann fährt man so zu zweit als Tandem am Stock runter, wenn dann schärfere Kurven sind.
Was macht insgesamt einen guten Guide aus?
Also der Guide, der muss gut einschätzen können, welche Technik und wie die Athletin läuft. Und muss sich da eben versuchen anzupassen, bis man relativ gleichen Rhythmus läuft und der Abstand auch gleich ist. Weil das passiert oft, wenn ein männlicher Guide vorausläuft, der dann auch eine längere Schrittlänge hat, dass dann oft auch so ein Ziehharmonika-Effekt passiert. Also dass er mal ein Stück zu weit wegfährt, dann ist man wieder zu nah. Und ich glaube, das Wichtigste ist schon mal, dass immer der Abstand gleich bleibt und dass er einfach für einen mitschaut, also so ein bisschen vorausschauend fährt und dann rechtzeitig auch die ganzen Kommandos ansagt.
Und wie findet man einen Guide? Also wie haben Sie jetzt zum Beispiel Lutz Klausmann, wie sind Sie da als Team zusammengekommen?
Also normalerweise habe ich zu Hause sogar einen anderen Guide. meistens sind es ja ehemalige Langläufer oder Biathleten, die selber so ihre Karriere beenden und dann als Guide einsteigen. Und mein Guide zu Hause, der Walle, der hat eben auch lange selber Langlauf gemacht und hat dann sich angeboten als Guide. Und Lutz ist auch schon länger bei uns im Team und der ist jetzt eben wieder mit mir gelaufen.
Sagt die Parabiathletin und Langläuferin Johanna Rechtenwald. Und bei der Paraski-Alpin-WM hat Annalena Forster heute im Slalom ihren 4. Titel bei dieser WM geholt. Dritte wurde Andrea Rotfuß. Und beim Weltcup-Slalom der nichtbehinderten Athletinnen hat es Lena Dürr in der Vergangenheit 7-mal aufs Podest geschafft, aber nie nach ganz oben. Bis heute, da ist sie in Spindlermühle sogar schneller als Michaela Schifrin und feiert ihren ersten Slalom-Weltcup-Sieg. Martin Raspe.
Im Ziel schüttelte Lena Dürr erst einmal den Kopf, hielt sich die Hände vors Gesicht und konnte es irgendwie so gar nicht fassen. Endlich hat es geklappt mit dem ersten Weltcupsieg in einem Slalom. Endlich. Und das auf den Tag genau 10 Jahre nach ihrem ersten Weltcupsieg überhaupt, einem Parallelrennen in Moskau.
Ja, es waren lange 10 Jahre. Wir haben nie aufgegeben und immer gekämpft und wussten in letzter Zeit, wir sind immer näher rangerückt. Und dass das aber heute so klappt, ist unglaublich.
Nach dem ersten Durchgang lag Lena Dürr auf Rang 2 hinter Michaela Schifrin. Und alles sah danach aus, als ob die US-Amerikanerin den Weltcuprekord des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Siegen einstellen würde. Aber am Ende schrieb sich Lena Dürr in die Geschichtsbücher des Skiweltcups ein mit ihrem ersten Slalom-Erfolg. Und Michaela Schifrin muss bis nach der WM warten, ehe sie dann den Uraltrekord wohl knacken wird.
Pech hatte hingegen Andreas Sander beim Superski in Cortina d'Ampezzo, verpasste er 0,04 Sekunden das Podest beim Sieg des Schweizers Marco Odermatt. Auf Platz 4 ist auch Andreas Wellinger gesprungen. Beziehungsweise geflogen, denn der Weltcup heute hat auf der Skiflugschanze in Bad Mitterndorf stattgefunden, mit Weiten von über 220 Metern. Martin Thiel berichtet.
Andreas Wellinger hat sich beim Skifliegen belohnt. Nach guten Flügen im Training und der Qualifikation konnte er seine Leistung endlich auch im Wettkampf zeigen. Fast wäre er sogar auf Siegerpodest gesegelt. 230 Meter im ersten und 230 Meter im zweiten Durchgang reichten am Ende für einen sehr guten 4. Platz. Der Rest des deutschen Teams sucht weiter nach der Form. Gerade 3 von 6 waren am Ende im Finaldurchgang. Nach einem schwächeren ersten Flug wird Markus Eisenbichler immerhin 15. Der Sieg ging wie am Vortag an den Norweger Halvar Egner Kranerud, der seit Wochen auf einem unglaublich hohen Niveau springt und fliegt. Der 4-Schanzentourneesieger baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus. Platz 2 und 3 am Kulm gingen an den Slowenen Timi Seitz und den Österreicher Stefan Kraft.
Und bei den Frauen gewinnt die Norwegerin Anna Odine Ström mit Schanzenrekord in Hinterzarten. Beste Deutsche wird Selina Freitag auf Platz 8. Wie wichtig ist die Erinnerungsarbeit im deutschen Fußball für das Gedenken an den Holocaust? Um diese Frage geht es heute Abend im Deutschlandfunk Sportgespräch, zu hören um 23.30 Uhr hier im Programm oder jetzt schon in der DLF Audiothek. Mit diesem Hinweis endet diese Ausgabe von Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.